Unter Heiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Heiden. Mein Name ist Justus Geilhufe. Und dieser Podcast ist zusammen mit Nina Heeremann. Manche kennen sie vielleicht über ihren Kanal Minicut. Auch mich kennen vielleicht manche auch nicht einfach nur unter Justus Geilhufe, sondern vielleicht sind sie durch irgendwelche anderen Kanäle hergekommen. Das merken wir gerade, dass so ein gewisser Zuwachs ist, weil wir weiterempfohlen werden oder. Das freut uns total. Herzlich willkommen bei Unter Heiden, bei einer neuen Folge zum Thema zu einem Thema, was Nina Heeremann als, Zitat, das am meisten missverstandenste Fest der Christenheit, Zitat Ende, bezeichnet hat. Was es damit auf sich hat, welches Fest wir meinen und vor allem, was Frau Heeremann so meint, was da so das große Missverständnis ist. Damit wollen wir gleich einsteigen. Und bevor es soweit ist, so eine kurze Runde wie jedes Mal. Wo erreiche ich sie gerade? Wo bin ich gerade? Vielleicht fange ich diesmal an, weil vielleicht manche das gerade hören. Ich habe eine etwas belegte oder angeraute Stimme, wie auch immer, das jetzt, ich kann es nicht genau sagen. Das liegt daran, dass ich gerade vor einer halben Stunde vielleicht so die letzten Nudeln aus einem riesengroßen Topf gekratzt habe und davor ein paar Stunden mit einer tollen Zahl von Jugendlichen zusammen war, weil wir am Sonntag Konfirmation bei uns hatten und heute am Freitag das erste Mal als junge Gemeinde, die Ostdeutschen wissen, was das ist, die frisch Konfirmierten eingeladen haben. Und wir haben Abendmahl gefeiert. Das ist ja so schön, dass wir das jetzt zusammen machen können. Im Konfirmandenunterricht ist das immer das, was sozusagen die junge Gemeinde von den Konfirmanden noch trennt. Und dann haben wir sehr viele Nudeln gegessen und das die ersten Dinge für die nächsten Wochen geplant. Und da ist es natürlich sehr laut in einem gar nicht so großen Raum. Und meine Stimme hatte die Aufgabe, durch den Abend zu leiten. Und das, ich vermute, das hört man noch so ein kleines bisschen. Wir haben eine tolle Woche nach unserer Konfirmation hinter uns und nachdem es schon mal so 17 Grad war, waren es heute Morgen wieder 3.
Oh weh.
Also wir sind noch vom Sommer lange entfernt. Frau Heeremann, Sie sind schon auf jeden Fall richtig im Frühling.
Ich habe ja schon mal geprotzt mit unseren 30 Grad, die wir hier.
Aber die sind doch vorbei, oder?
Die sind leider längst vorbei. Nein, hat sich überhaupt nicht gehalten. Heute Morgen beim Joggen war es 8 Grad und jetzt ist es, weiß ich nicht, 15 oder so. Und es regnet die ganze Zeit. Also man könnte gerade in Deutschland sein. Im Rheinland, wo es immer regnet, meinem Gefühl nach.
Und es ist noch Semester?
Es ist noch Semester, aber nur noch 2 Wochen.
2 Wochen.
Ja. Und dann ist.
Und jetzt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wird gar kein Semester mehr sein.
Nee, dann bin ich, dann mache ich was ganz Spannendes. Dann bin ich eingeladen worden für den, also da zittern mir wirklich die Knie, können Sie gerne für beten, dem weltweiten Zisterzienserorden über Zoom eine 5-tägige Kurs über das Hohelied zu geben.
Das war übrigens das, was ich in der letzten Folge meinte, oder in der vorletzten Folge meinte, wo Sie dann von Napa Valley erzählt hatten. Das hatte ich fälschlicherweise in die Osterzeit gelegt, dieser große Zoom-Retreat oder die Exerzitien, die Sie da jetzt halten werden. Das hatte ich eigenartigerweise irgendwie in die Zeit nach Ostern. Und sind Sie vorbereitet?
Ja. Nee, überhaupt nicht. Jetzt bin ich ganz geschämt. Hoffentlich hört das kein Zisterzienser. Aber die, die haben mich so spät eingeladen. Ich habe schon gesagt, da kann ich nichts vorbereiten. Ist auch keine Exerzitien, also ist mehr so ein Kurs. Ganz spannend. Also, ist irre, wie die Pandemie unser Leben verändert hat.
Ja.
Seit der Pandemie machen die einmal im Jahr alle Klöster von Vietnam bis Brasilien eine Woche gemeinsam. Das sind um die 3000 Menschen, verbinden
Männer
sich
und Frauen?
Also Männer und Frauen zusammen,
ja. Ja.
Genau, und also der Zeitzone, die Sie mir gesagt haben, geht von Vietnam bis Brasilien und haben zwei Kurse gleichzeitig über 5 Tage, um ja zusammen zu sein als weltweiter Orden über Zoom. Ich meine, das ist unglaublich. Sowas gab es früher nur im Heiligen Geist, so quasi, dass man wusste, auf der ganzen Welt ist man jetzt in einem Thema verbunden. Aber
Ja.
dass man das jetzt über Zoom kann, ist einfach schon sehr beeindruckend.
Und das ist aber eine, also natürlich ist das der technische Aspekt natürlich revolutionär, aber gibt es beispielsweise bei den Zisterziensern oder in anderen Gemeinschaften eine Tradition, dass man sagt, in diesem Jahr wollen wir in einer bestimmten Woche, so wie bei Ihnen jetzt das Hohelied, oder vielleicht ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Brief oder was auch immer. Also gibt es das, dass sozusagen die Dominikaner oder wie auch immer, dass sie sagen, einmal im Jahr gibt es eine Woche des besonderen Studiums, in dem die weltweite Ordensgemeinschaft im Studium oder so im Höheren, wie auch immer, verbunden ist? Oder ist das jetzt, wie Sie sagen, eine Frucht der Pandemie?
Ja, also die Frucht der Pandemie ist jetzt tatsächlich das Zoom,
Ja.
dass es möglich ist, einen und den gleichen Vortragenden zu haben. Aber es ist schon so, es gibt ja mehr Orden, als man zählen kann. Und deswegen da hat jeder Orden eine andere Tradition. Aber es ist
Ja.
schon so, dass dann die Ordensoberen also deswegen haben ja auch alle, die großen Orden haben dann einen General oder eine, die haben auch alle unterschiedliche Namen, Generalrätin oder sowas. Auf jeden Fall ist es in vielen Orden ist es so, dass dann der Orden sich bemüht, in einem Jahr ein gleiches Thema zu haben oder eben genau, wie Sie gerade gesagt haben, zu einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Anliegen besonders zu beten und so. Das ist, das war auch vor der Pandemie so.
Ja, schön. Dann dafür viel Kraft und viel Heiligen Geist.
Ja, genau, den Heiligen Geist. Danke.
Da greifen Sie zurück auf das, was Sie haben ja relativ, also Sie haben ja relativ breit, also nee, Sie haben ja einen langen Text zum Hohen Lied veröffentlicht.
Ja, aber das ist eine historisch-kritische Arbeit.
Ach, und das nützt
Und
sozusagen da gar nicht viel.
nee, genau, das ist das
Okay.
Problem, weil damit könnte ich den Leuten das Fegefeuer ersparen. Also das ist so
Ja.
trocken, es ist eine rein historisch-kritische Abhandlung über 900
Aha.
Seiten. Das ist wirklich furchtbar.
Weil das ist, okay, mir ist das mal passiert, also, naja, was heißt passiert? Aber das war so eine für mich wirklich tolle Erfahrung, also wirklich, meine ich wirklich ernst, in der Ökumene. Ich war mal letzten Herbst, ja, am Anfang des vergangenen Herbstes war ich eingeladen auf der Insel Langeoog in der Nordsee zusammen mit Johannes Hartl
Oui.
eine Woche die Jahrestagung einer freien Kirche
Ja.
zu unterrichten oder zu begleiten.
Wow,
Und
also Sie beiden haben da co-referiert.
wir zwei.
Ist ja toll.
Ja, und wir haben das sehr unterschiedlich gemacht. Also haben wir auch dort dann nochmal festgestellt. Aber
Aha.
ich vermute auch, dass das deswegen, also dass wir nicht Counterparts waren, aber dass wir schon, weil wir nicht gleich sind, eingeladen waren. Und was für mich war eine ganz spannende Erfahrung, das hatten wir ja auch in der letzten Folge, diese historisch-kritische Methode, die uns, also die Theologen in diesem Jahrhundert einfach ganz stark geprägt hat, in beiden, also sozusagen in meiner und in ihrer Konfession. Das war irgendwie, also sozusagen die Auseinandersetzung damit war irgendwie etwas, was präsent war, während wir studiert haben und während wir jetzt arbeiten. Und ich hatte das tatsächlich in keinster Weise intendiert und war froh, dass ich auch überhaupt nicht damit jemanden vor den Kopf gestoßen habe. Jedenfalls hat mir das wirklich niemand gesagt. Aber ich hatte tatsächlich für eine Bibelarbeit, glaube ich, 6 Wörter auf Hebräisch sozusagen mit in den Vortrag genommen und habe mich dann auf ein Wort, was im Hebräischen nur ein Buchstabe ist, ein Stück weit konzentriert und habe eben natürlich auch etwas sozusagen sp sprachwissenschaftlich ist jetzt zu viel, aber wirklich so Kontext. Ja. Ich habe viel Kontext, viel versucht, Geschichte und dann meine Auslegung also auch mit hineinzubringen, wobei ich dann einen zweiten Vortrag eigentlich dann nur für die Auslegung mir genommen hatte. Und da, das hatte ich einfach nicht gewusst. Bei uns in der evangelischen Kirche wäre das einfach eine, auf dem Kirchentag,
total normal.
Eine ganz normale Bibelarbeit gewesen. Also erstmal ja. annähern, was ist da überhaupt, kann man das, könnte das sein, dass das vielleicht gar nicht in Anführungsstrichen original oder wie auch immer ist. Und ich habe das wirklich gar nicht übertrieben. Es ging mir wirklich nur um dieses eine Wort und da war ganz stark die Rückmeldung dann auch sehr wertschätzend. Sowas, in Anführungsstrichen, haben sie noch nie erlebt. Sondern Bibelarbeit heißt dort ausschließlich in den 90 Minuten, die man hat, im Prinzip Predigt. Also sozusagen nur Predigt. Also nur, was sagt es mir, was berührt es in meinem Herz, welchen Querverweis gibt es vielleicht zu etwas, was Jesus noch gesagt hat, was macht das mit meiner Beziehung mit Jesus und so weiter. Und
für ich werde es schon,
Ja, und für mich war das eben etwas ganz, ich war froh, dass ich mich nicht in die Nesseln gesetzt hatte, sondern dass das vielleicht wirklich für alle Beteiligten eine schöne Erfahrung in diesem Moment war. Aber ich hatte es wirklich einfach nicht vor Augen, dass hier eine andere Hörererwartung da war. Das war total interessant. Und deswegen
mich erinnern. Genau wie Sie sagen, Gott sei Dank wussten Sie es nicht, weil es ist ja total kostbar, genau diese Arbeit direkt vom Text her. Also ich werde das schon auch so machen. Ich werde natürlich, gerade die Zisterzienser sind ja unheimlich gebildete Leute, die wissen schon, dass das die letzten 200 Jahre behauptet haben, dass das Hohelied nichts mit Gott und Israel zu tun hat und nur erotische Liebelied und so weiter und so weiter. Also ich werde schon die Früchte meiner historisch-kritischen Recherche da präsentieren, aber ich muss gleichzeitig auch im Auge behalten, dass die Hälfte Klosterfrauen sind, die sich andere Gedanken machen. Also ich muss irgendwie, ich werde auf jeden Fall vom Literalsinn her die Sache erschließen und vor allen Dingen von dem Schlüssel, den uns das Neue Testament dann zum Hohenlied gibt.
Ja, Literalsinn ist sozusagen das, was dort steht.
Genau.
An Buchstaben dort jetzt vor sich sieht.
Ja, ist komplizierter als das. Aber wenn wir da jetzt einsteigen, dann kommen wir nie zu Christi Himmelfahrt.
Das machen wir nicht. Und jetzt haben Sie es schon verraten, Frau Heeremann. Frau Heeremann sagt, das am meisten missverstandenste Fest der Christenheit, wir beginnen mit unserem Thema, ist Christi Himmelfahrt. Wir sind in der Zeit, wo wir das Himmelfahrtsfest in der katholischen Tradition, in der lutherischen Tradition am selben Tag und natürlich und so weiter miteinander feiern. Und wir im Osten sind da natürlich wahnsinnig gebrandmarkt, weil bei uns das im Grunde überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern, und jetzt zitiere ich den seligen Karl-Heinrich Bieritz, der lange Zeit an der Theologischen Fakultät in Leipzig gelehrt hat, mit seinem letzten Satz zum Christi Himmelfahrtsfest. ich glaube, die Veröffentlichung ist so in den 70ern ungefähr, Ende der 70er oder Anfang der 80er. Tiefste DDR-Zeit. Und er schreibt, in neuerer Zeit erhält der Tag, auch da, wo er nicht mehr als arbeitsfrei gilt, durch alkoholselige Herrenpartien ein geradezu karnevalistisches Gepräge. So charmant schreibt Karl-Heinrich Bieritz in seinem Buch Das Kirchenjahr, erschienen im Union Verlag, über Christi Himmelfahrt, was bei uns in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, tatsächlich nur noch als Vatertag oder Herrentag läuft. Ich habe nochmal nachgeguckt, 1986 hat er es veröffentlicht. Über das Fest Christi Himmelfahrt. Ein Fest, was vielleicht auch stärker verdrängt werden konnte als vielleicht Weihnachten oder Ostern, weil, wie Sie sagen, der Sinn vielleicht sich gar nicht so unmittelbar erschließt oder eher so augenscheinlich sein könnte, dass man ihn schnell abtut, wie Sie eben sagen, als so ein Wegbeamen nach oben in den Raum fahren von unserem Herrn, dass vielleicht irgendwann gewisse moderne Menschen es abgetan haben als irgendein Märchen und dann irgendwie für sich etwas draus gemacht haben. Frau Heeremann, warum ist Christi Himmelfahrt aus Ihrer Sicht so missverstanden? Was meinen Sie mit dem Missverständnis? Und was meinen Sie, woran liegt das?
Also es geht schon los mit dem deutschen Namen Christi Himmelfahrt. Aha. Was eine deutsche, also es, der, schon der Name ist missverständlich, besonders in unserer heutigen Zeit, wo es Raumfahrt gibt. Ja? Und dann stellt man sich vor, Jesus ist so eine menschliche Rakete im ersten Jahrhundert, die
irgendwie in den Wolken verschwindet.
Die da irgendwie ins Universum verschwindet. Und dann kommt der Juri Gagarin daher, der das scheinbar nie gesagt hat, sondern das hat, glaube ich, Khrushchev gesagt. Khrushchev soll gesagt haben, Juri Gagarin ist auf den Mond geflogen und da war kein Gott, also gibt es Gott nicht. Ja? Also der moderne Mensch stellt sich vor, der Himmel ist irgendwie das, was wir heutzutage das Weltall nennen. Und offensichtlich ist Jesus nicht wie eine lebendige Rakete da hoch und ist jetzt da irgendwo im Weltall. Ja? Und das Ganze, diese Verballhornung der Idee, legt sich schon durch diesen irgendwie unglücklichen deutschen Namen nahe, Himmelfahrt. Der lateinische Name, von dem wir das Fest haben, ist Ascension. Und das bedeutet so viel wie hinaufsteigen. Also es bedeutet hinaufsteigen in dem Sinne zum Beispiel, wie ein König seinen Thron besteigt. Ja? Und kommt aus einem komplett anderen Kontext, hat nichts mit Fahrt in den Weltall zu tun, sondern mit dem Ursymbol des Königtums und der Intronisation des Königs, der dann König wird, wenn er seinen Thron besteigt.
Ja, das heißt, für Sie ist das, naja, also natürlich nicht symbolisch gemeint, aber sozusagen, Sie sagen, die Bibel beschreibt nicht sozusagen, wie er da hochfliegt.
Naja, also die Bibel hat natürlich eben genau das Problem, Sie haben gerade gesagt, von symbolisch. Wie soll die Bibel eine Realität darstellen, die unsichtbar ist?
Ja.
Also wie soll sie darstellen, dass Jesus, der auferstandene Jesus von Nazareth, der mit seinem Fleisch auferstanden ist, jetzt eintritt in die geistige Realität der Dreifaltigkeit. Also das ist das, was wir feiern. Man könnte ja sagen, reicht's nicht, dass Jesus auferstanden ist? Warum muss er jetzt zum Vater zurückgehen? Das ganze Johannesevangelium redet Jesus immer davon, dass er vom Vater ausgegangen ist und vom Vater herabgestiegen ist und dass er zum Vater wieder hinaufsteigen wird. Also diese...
Warum muss er zum Vater zurück?
Ganz einfach wollte ich gerade sagen.
Ja? Oh ja?
Ja, also es geht ja um unsere Erlösung. Mhm. Und Jesus, also der Logos, wenn wir jetzt von der Person Jesus sprechen vor seiner Menschwerdung, wenn wir von Jesus als dem Sohn Gottes vor der Menschwerdung sprechen, dann nennen wir ihn nicht Jesus von Nazareth, sondern zweite Person der Dreifaltigkeit oder den Logos, nicht? Ja. Der hat ja während seiner Menschwerdung, als er in Nazareth und Galiläa und Jerusalem rumgelaufen ist und am Kreuz, nie aufgehört, beim Vater zu sein, weil die Dreifaltigkeit unzertrennbar ist. Der Sohn und der Vater sind immer eins. Ja. Aber, also das heißt, in seiner Person kehrt er nicht zum Vater zurück, aber in seiner Menschheit war er nie beim Vater, weil diese Menschheit ist im Leib Mariens an irgendeinem bestimmten Tag, wir feiern das jetzt am 25. März, im Leib Mariens empfangen worden, geboren worden, hat für uns gelebt, gelitten, gestorben und begraben, auferstanden. Aber diese Menschheit ist noch nicht in das, was wir eben symbolisch den Himmel nennen, eingegangen. Also jetzt Himmel nicht im Sinne von Weltall, sondern Himmel als den Eingang in die göttliche Wirklichkeit, genau, in das Herz des Vaters. Ja. Und das hängt unmittelbar mit unserer Erlösung zu tun, denn Jesus hat das ja alles nur auf sich genommen, um uns zum Vater zu bringen. Ja, für sich hätte er das ja nicht tun müssen, gell? Und wenn Jesus sagt, euer Herz verzage nicht und lasst euch nicht verwirren, ich gehe, um einen Ort, um eine Wohnung für euch vorzubereiten, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen, dann ist es genau das. In seiner Menschheit, diese Menschheit wird jetzt aufgenommen in diese untrennbare Beziehung der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Ja.
Und weil jetzt die Menschheit eins geworden ist mit Gott, also Verzeihung, muss vorsichtig sein, mit Gott war die Menschheit immer eins, weil sie ja eins ist mit dem Logos. Aber diese Menschheit tritt jetzt ein in die Realität und das von der ganzen Dreifaltigkeit. Und das hat es in der Geschichte des Universums, der Menschheit nie vorher gegeben, dass ein Mensch in Gott eingeht.
Jetzt, okay, also toll, dass wir an den Punkt jetzt gekommen sind, weil bis vor einer Minute, aber das war, mir war das klar, dass wir da keinen Dissens haben, aber bis vor 30 Sekunden war bei mir immer, dass ich jetzt hinzufügen wollte, dass aber nicht es misszuverstehen ist, dass tatsächlich erst durch die Himmelfahrt die menschliche Wirklichkeit sozusagen überhaupt erst zu einem Teil Gottes wird, sondern es gibt
ja... Ja, es geschieht mit der Menschwerdung.
Ja, und ich würde auch sagen, dass es in der zweiten Person der Trinität eine ursprüngliche Antizipation dieser Menschwerdung gibt. Also es gibt in der zweiten Person, also im Logos, das, was, also wie Sie es gerade gesagt haben, gibt es eine ursprüngliche Zielsetzung und einen ursprünglichen Willen, die Geschichte, das Schicksal Jesu Christi zu erleben und dementsprechend ist die sozusagen die eine künftige oder diese eine menschliche Wirklichkeit im ewigen Ratschluss Gottes schon angelegt. Also insofern.
Also ich finde, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin total Ihrer Meinung, aber das ist. Ich bin ganz Ihrer Meinung, aber das ist eine Meinung. Das ist eine theologische Hypothese. Das ist, wie die Leute sagen, Spekulatius. Sagen meine Professoren immer gesagt. Weil es ist nicht. Ich bin Ihrer Meinung. Ich glaube auch, dass Gott von Anfang an die Welt geschaffen hat im Hinblick auf die Menschwerdung. Irenäus sieht das so, aber Thomas zum Beispiel sieht es komplett anders. Ja, und es ist legitim. Also ich glaube, es ist legitim, da anderer Meinung zu sein. Ich bin Ihrer Meinung. Für mich macht auch die ganze Schöpfung keinen Sinn, wenn sie nicht von Anfang an auf Hochzeit angelegt war. Und Worte wie den Kolosserbrief in ihm und auf und durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen, lege ich genauso aus wie Sie. Und wie ist das,
Thomas sagt, das ist nochmal ein zweiter Schritt?
Thomas sagt, es ist wirklich Spekulatius. Wir können nicht wissen, was gewesen wäre, wenn die Erbsünde nicht stattgefunden hätte.
Okay,
und wir beten im großen Glaubensbekenntnis, was wir beide gemeinsam haben, Mensch gestorben, ich kann es nicht mehr auf Deutsch. Und wir beten sie auch nie. Das Niceno-Konstantinopolitanische, also um unseres, heißt es Mensch geworden, um unseres Heiles willen.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir uns auf die Himmelfahrt konzentrieren wollen,
bitte,
ist es wichtig, also es kann sein, dass das schon immer der Plan war.
Ja.
Und glaube ich auch. Aber das Entscheidende ist eben, dass auch Adam und Eva, so das finde ich auch wichtig zu verstehen, Adam und Eva waren nicht in der gleichen Weise im, in Anführungsstrichen, Himmel, Paradiesgarten genannt. Also der symbolische Paradiesgarten von Genesis 2 ist nicht das, was wir jetzt das Paradies nennen. Ja. Denn auch Adam und Eva haben zwar in gewisser Weise irgendwie in dieser Unmittelbarkeit mit Gott gelebt, aber sie waren nicht... Sie waren reine Menschen und sie waren nicht in Gott. Und dass der Himmel, den uns Jesus da erschließt, das ist nicht, er schließt die Tür zum Garten Eden wieder auf, sondern er schließt tatsächlich die Tür auf zu einer komplett neuen Daseinsweise, die es vorher nie gegeben hat. Und nur weil er mit seiner Menschheit in die Dreifaltigkeit eintritt, kann er dann, wie er sagt, vom Vater her den Heiligen Geist senden, weil dieser Geist wird uns vermittelt ausschließlich durch die Menschheit Christi. Also, wir haben ja das letzte Mal gesprochen, dass wir durch die Taufe eingegliedert werden in den Leib Christi, dass wir eins werden mit ihm. Und es gibt diesen wunderschönen Psalm, fällt mir die Nummer nicht ein, vielleicht 136, Sie wissen das sicher besser, vom Aaron, dem das Öl über den Bart fließt, ja, auf den ganzen Körper. Ja. Also Aarons, ja, das Bild von dem Priester. Ja.
Ein fantastischer Psalm, aber ich weiß die Nummer nicht aus dem Kopf.
Also das ist genau, das voraus bedeutet genau dieses Geheimnis der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich gucke jetzt ganz kurz, ob es 100, nee, ist nicht 136, überhaupt nicht. Ich glaube, es ist, schaut wie, der, also das Bild ist, dass das Öl vom Haupt her über den ganzen Körper fließt. Ja. Genau. Und in der christlichen Symbolik ist ja Christus das Haupt, wir sind der Leib. Ja. Und er ist Haupt in einer zweifachen Weise. Einerseits haben wir in der Himmelfahrt die Vollendung seines Königtums. Und gleichzeitig, und das ist typisch neutestamentlich, wir feiern sein Königtum und die Verwirklichung seines ewigen Priestertums.
Ja.
So wie der Hebräerbrief dann sagt, er geht ein in den Himmel.
Das heißt, der Heilige Geist ist ja die Kraft, in der Jesus Mensch werden konnte und in der Jesus das Schicksal oder sozusagen das Leben und Wirken vollbringt, was wir sehen und erleben können. Und das heißt, erst in dem Moment, wo eben dieser Gott-Mensch in die Wirklichkeit Gottes zurückkehrt oder ganz eintaucht, kann diese Kraft auf alle Menschen ausgegossen werden.
Genau, weil sie uns vermittelt wird durch die Menschheit Jesu. Das ist ganz, ganz wichtig gegen jede Art von gnostischer Strömung. Weshalb Jesus sagen kann, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Weil er ist sozusagen, das hatten wir, glaube ich, auch letztes Mal, er ist unser Tor in den Himmel.
Ja.
Er ist der Weg, nicht? Deswegen, ich bin der Weg. Hebräerbrief wird dann sagen, er hat uns einen neuen Weg erschlossen. Diesen Weg gab es vorher nicht, weil er derjenige ist. Und der Hebräerbrief sagt es dann ganz krass, er geht durch den Vorhang seines eigenen Blutes in den Himmel ein. Und da benutzt der Hebräerbrief jetzt priesterliche Bilder. Im Alten Testament ist es ja so, dass Moses einen Tempel bauen soll. Genauso, also bei Moses heißt es nicht Tempel, sondern Stiftshütte. Genauso, wie er den himmlischen Tempel sieht. Ja? Also er sieht irgendwie ein himmlisches Bild und das muss er identisch nachmachen.
Ja.
Und dann im Neuen Testament wird klar, dem Moment, wo der Logos Mensch wird, ist seine Menschheit der Tempel an sich.
Ja.
Aber in das Innerste des Tempels hineinzukommen, muss der hohe Priester durch diesen Vorhang durchgehen. Und im Alten Testament tut er das bildlich durch das Schlachten von Opfertieren und so. Und weil man im Alten Testament mit diesem Blut die Sünden wegnimmt, um vor Gott treten zu können. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, dass Jesus eben nicht durch einen normalen Vorhang im Tempel hindurchgegangen ist, sondern quasi durch den Vorhang seines eigenen Blutes, um jetzt vor Gott für uns zu stehen. Also es ist eine Gleichzeitigkeit. Es ist einerseits der Antritt seiner Königsherrschaft und auch der Antritt eines ewigen Priestertums.
Ja.
Einer unserer Studenten hat gerade eine Arbeit über die Himmelfahrt geschrieben und er sagt so schön: Wenn Jesus einfach nur am Kreuz gestorben wäre, dann wäre das Kreuz zeitlich gebunden, weil es in der Vergangenheit ist. Aber dadurch, dass er in den Himmel eingeht, wird das Kreuz zeitgleich mit uns allen, weil Ewigkeit und Zeit eins geworden sind.
Ja, das hat er gut in zwei Sätze gebracht.
Ja, finde ich auch.
Wir haben, ich hatte gar nicht vor, das in den Podcast mit hineinzunehmen. Eigentlich wollte ich nur das Wissen von Frau Heeremann anzapfen. Dann kam aber so ein paar so schöne Trivia dabei raus, dass ich dachte, das muss jetzt mit in die Besprechung von Himmelfahrt mit hinein. Ich hatte nämlich bei Biritz weiter gelesen und das Interessante beim Himmelfahrtsfest ist, dass das Himmelfahrtsfest gar nicht, also relativ lange noch gar keinen eigenen Platz in dem entstehenden Kirchenjahr hatte, sondern dass das relativ lange ein ganz selbstverständlicher Teil vom Osterfestkreis war. Und das macht Biritz zum Beispiel eben daran fest, dass in Jerusalem die Himmelfahrtskirche, die auf dem Ölberg schon lange bevor die heutige Himmelfahrtskirche dort stand, also erbaut an der Stätte, wo der Überlieferung nach Jesus in den Himmel erhoben worden war, die war voll. in die Feier der Heiligen Woche und der Osterwoche einbezogen. Hier hielt man am Morgen des Palmsonntags, in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag, in der Karwoche und an den Tagen der Osterwoche Gottesdienste. In Jerusalem wie an anderen Orten beging man zunächst am 50. Tag nach Ostern sowohl das Gedächtnis der Geistsendung wie der Himmelfahrt Christi. Also genau diesen Zusammenhang, den Sie vor fünf Minuten uns deutlich gemacht haben, der hat eben am Anfang des Kirchenjahres noch eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und das kann man eben mit Archäologie und mit Geschichtswissenschaften eben beispielsweise an der Himmelfahrtskirche in Jerusalem festmachen. Und jetzt hatte ich eben vor dem Podcast mit Frau Heeremann drüber gesprochen und sagte, Frau Heeremann, das kann doch irgendwie, also mit der Himmelfahrtskirche kann doch nicht gemeint sein, das, was wir jetzt auf dem Ölberg, einem der höchsten Punkte in Jerusalem übrigens, ich glaube 850 Meter ungefähr über dem Meer, und ich glaube, das ist dann logischerweise sowas wie 1300 Meter über dem Toten Meer, das ist so ungefähr, ne? Da steht im tollen wilhelminischen preußischen Stil eine riesengroße heutige Himmelfahrtskirche, und aber gar nicht weit weg gibt es noch Reste der byzantinischen Himmelfahrtskirche. Erzählen Sie mal, Frau Heeremann, Sie waren ja schon da.
Also vielleicht als Ergänzung, Eusebius kennt das Fest noch nicht, aber ab Egeria, also ab 381 ungefähr, wird es als Fest auf dem Ölberg am 40. Tag nach Ostern bezeugt. Also spätes 4. Jahrhundert. Und ja, Johannes Chrysostomus feiert es auch schon.
Hier ist die Rede von einer Predigt des Bischofs Chrysostomus.
Ja, genau.
Im Jahr 386, da scheint das genau. Wohl langsam sich zu etablieren.
Ja, und da, ja, genau, scheinbar dann ab 407 ist das Fest universal bezeugt. Aber deswegen byzantinische Kirche, weil das ist eben genau diese Zeit der Byzantiner, die ab dem Moment, wo Helena ins Heilige Land kommt, also ungefähr 324, glaube ich, beginnt man diese byzantinischen Kirchen zu haben. So, und da hat um das Jahr 378 bis 392 eine römische Pilgerin namens Poimenia eine Gedenkstätte errichtet, aber witzigerweise war das noch nicht sofort eine Kirche, sondern eine offene Runde, also es wurde, glaube ich, als liturgischer Ort benutzt, aber es war eine offene runde Anlage, weil man muss sich ja vorstellen, dass Jesus da in den Himmel rauffährt, ja, deswegen kann man ja nicht ein Dach haben.
Ja.
Und dann aber später in byzantinischer Zeit wurde daraus eine Basilika, so wie heute, also das war achteckig und die Grundmauern davon sind bis heute erhalten, beziehungsweise die Kreuzfahrer haben dann im 12. Jahrhundert nochmal was drüber gebaut, das sieht man jetzt, aber an dem Ort. So, aber dann sind natürlich die Kreuzfahrer aus dem Heiligen Land rausgeschmissen worden und dann haben die Muslime da eine Moschee hingebaut und die verwalten jetzt bis heute diese Kirche. Man kann aber, wenn man in Jerusalem ist, darauf gehen und darf da reingehen und auch beten. Also ich glaube, die Muslime verwalten das vielleicht nur. Auf jeden Fall, es ist eine achteckige kleine Kirche und man kann da reingehen. Und das Witzige ist eben, das ist so ähnlich wie unter dem Felsendom, den man immer im Fernsehen sieht. Ja, der ist Felsendom auch deshalb, weil er so ein kleiner Fels ist und man sagt, ja, da, genau da hat Abraham den Isaak geopfert. So genauso auf dem Ölberg ist da so ein kleiner Felsvorsprung und in dem, da ist tatsächlich ein Abdruck drin. Und der Abdruck ist ziemlich groß und man kann sich einbilden, es wäre ein Fußabdruck. Und also wenn das ein Fußabdruck ist, dann war derjenige, der da abgedrückt ist, ziemlich groß. Und das ganze Mittelalter hat diesen Fußabdruck interpretiert als den Fußabdruck Jesu, in dem hat er so quasi sich abgestoßen. Genau, ja. um in den Himmel aufzufahren.
Sozusagen die Schmauchspuren dieser Raumfahrt.
Genau, ganz genau. Ja. Und deswegen natürlich auch der Fußabdruck ziemlich groß. So, aber Sie sehen, wie groß die Devotion zu diesem Fußabdruck war, an der Tatsache, dass der heilige Ignatius im 16. Jahrhundert, in seinen frühen Jahren, er ist berufen, das Leben Jesu nachzuahmen. Also das weiß ja irgendwie jeder. Es geht darum, Leben Jesu nachzuahmen. Und er dachte, das liegt darin, dass er einfach ins Heilige Land gehen soll und dort leben wie Jesus. Dann kam er ins Heilige Land und hat versucht, also zu leben wie Jesus. Und der damalige Kustos, Franziskaner, fand den Ignatius eher absurd und hat ihm gesagt, er muss das Land verlassen. Also hat ihm wirklich unter der Strafe der Exkommunikation gesagt, du musst jetzt sofort zurück nach Italien segeln. Ja, raus, ja, genau. Ja. Und dann hat der Ignatius das Risiko auf sich genommen, anstatt sofort zu gehorchen, ist er noch, wollte er unbedingt noch diese Stelle berühren und ist auf den Ölberg raus, hat da, wo der Fußabdruck ist, gebetet und dann ist er ganz brav runter nach Haifa oder Joppe oder wo auch immer und hat da sein Schiff zurück nach Venedig genommen.
Tolle Geschichte. Wer mit Ignatius mal durch diese Zeit gehen will, der Ignatius hat ein fantastisches autobiografisches Buch geschrieben, Der Bericht des Pilgers. Ist da Jerusalem mit dabei? Ja.
Weiß ich nicht, ich habe es nie gelesen. Ich muss jetzt lachen, dass Sie den vorstellen.
Also Ignatius von Loyola, im Prinzip zwei große Werke für, oder sozusagen für die geistliche Literatur des Mittelalters und eben bis heute. Das sind die, also die großen, die großen Werke. Das sind eben die Exerzitien, aber eben aus dieser frühen Zeit den Bericht des Pilgers. Das ist im Grunde seine sehr kurze, muss man eigentlich sagen, aber eigentlich deswegen umso eindrücklichere Schilderung seines seiner sozusagen geistlichen Erweckung und eben wie er von eben einem jungen Ritter, der sich mit vielen Frauen abgibt und nichts anderes will als weltlichen Ruhm und Spaß und Abenteuer, aufgrund von einer Verletzung im Krieg irgendwann zu einem der zentralen Ordensgründer der katholischen Kirche und einem der wirkmächtigsten Missionare der damals gerade neu entdeckten Welt wird. Und da spielen eben solche Momente eine wirklich interessante Rolle und vielleicht ist das so ein Kreis schließen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Also manchmal hat unser christlicher Glaube und die Christen auch so etwas scheinbar Obskures. Also dass eben etwas wie die Himmelfahrt auch ganz schnell missverstanden werden kann. Ja? Und dass eben Menschen, die versuchen, aus dieser Himmelfahrt herauszuleben, dass die einen solchen, wie sagt man das, eine solche Ausstrahlung haben oder einen solchen Eindruck machen, ja, das eine, aber eben auch irgendwie vielleicht manches andere, dass eben Kirchenobere sagen, also Junge, jetzt reicht's, ich glaube, das Beste, was du jetzt machen kannst, ist das Heilige Land zu verlassen. Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert, aber das ist zu viel und das geht jetzt hier gerade nicht mehr so und das bringt zu viel Unruhe rein. Und jemand wie Ignatius von Loyola wird dann erstmal aus dem Zentrum der Christenheit verbannt, weil sie nicht verstehen, was dieser junge Mann da will, der da so humpelnd und mit alten Klamotten und einem eigenartigen Bart unbedingt noch auf den Ölberg raufrennen möchte.
Und das Interessante dann wieder, da muss man oft im eigenen Leben sich dran erinnern, Ignatius war sicher dem Kustos nicht dankbar und hat ihm sicher was gekostet, ihm das zu verzeihen. Dann im Nachhinein zu sehen, das war die Vorsehung Gottes, weil er musste zurück nach Rom. Dann ist er nämlich zum Papst gegangen und hat gesagt, hier, ich stelle mich in deine Dienste, ich mache, was immer du mir aufträgst. Und so ist dann der Orden entstanden.
Auch noch mal etwas ganz Spannendes, aber jetzt höre ich auf. Aber auch das ist noch mal eine hochspannende Geschichte. Ignatius geht mit einer Gruppe von Gefährten, die werden auch immer die Gefährten genannt, zum damaligen Papst und bittet darum, den Orden zu, wie nennt man das, legalisieren, anzuerkennen, wie nennt man das?
Anzuerkennen, ja.
Anzuerkennen, ja. Und eben auch diese Gefährten sind...
Zu approbieren, das Wort haben Sie gesucht, glaube ich.
Zu approbieren. die auch, also sozusagen, die gehen natürlich, oder das ist ja natürlich ganz oft so, dass ein Philipp Melanchthon unbekannt ist, weil alle nur Martin Luther kennen. Aber es gibt vier oder fünf aus diesem ganz, ganz engen und ganz ursprünglichen frühen sozusagen Freundes und eben dann, man ist auch versucht, Jüngerkreis zu sagen, was natürlich nicht stimmt, die unglaubliche Leistungen auf dem Gebiet von Wissenschaft, von geistlichem Leben und von tatsächlich einfach schlicht und ergreifend Missionen hervorgebracht haben. Also es lohnt sich, also die Geschichte, die frühe Geschichte des Jesuitenordens und die Geschichte dieser, gerade dieser Missionserfolge ist extrem spannend und hat seine Wurzeln in solchen biografischen Schlüsselmomenten, wie beispielsweise Ignatius möchte noch auf den Ölberg und die Himmelfahrtskirche anschauen. Mhm. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir sind immer so ein bisschen angehalten, das schön kompakt zu halten. Ich fand, heute war das wirklich schön kompakt. Wenn Ihnen jetzt zur Himmelfahrt nicht noch etwas sozusagen einfällt, was jetzt unbedingt die Hörerinnen und Hörer noch wissen sollen oder mitnehmen sollen, dann glaube ich, sind wir an einem total guten Ende angekommen.
Also, wenn ich noch was Mystisches sagen darf.
Los.
Natürlich. weil die Frage ist ja, was hat jetzt diese Himmelfahrt mit uns zu tun? Also ich, ja, klar, einer, toll, also ja. Erstens natürlich das Wissen, was Jesus am Ende vor seiner Himmelfahrt im Matthäusevangelium zu den Jüngern sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Sich bewusst zu sein, was bedeutet das? Er setzt sich zur Rechten des Vaters. Der Vater übergibt ihm die Vollmacht über das ganze Universum. Dass dieser Glaube geht uns manchmal verloren, weil man sieht, Amerikaner gegen den Iran kämpfen und Russland gegen Ukraine und so weiter und so weiter. Sich immer bewusst zu machen, Jesus Christus, der in den Himmel aufgefahren ist, hält das alles in der Hand und es geschieht nichts ohne die Zulassung Gottes. Yeah. Man fragt sich jetzt ja, wenn er der Sieger ist, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, warum geht dann der Spuk hier unten noch weiter? Warum erlaubt er dem Bösen weiter zu kämpfen? Und Gott sagt, die Schrift offenbart uns, dass es was mit unserer Menschlichkeit und Geschichtlichkeit zu tun hat, dass wir noch auf dem Weg sind zur endgültigen, das Reich Gottes hat schon begonnen auf Erden mit der Sendung des Geistes, geht aber noch so lange weiter, bis die letzte Seele, die Gott retten will, in dieses Reich eingeführt ist. Und wir haben jetzt Anteil an diesem Kampf zwischen Gut und Böse. Und wie haben wir Kontakt zur Himmelfahrt? Und ich glaube, das gilt für Lutheraner und Katholiken gleichermaßen. Also ich sage es jetzt, was es für die Katholiken bedeutet, aber ich vermute es für sie genauso. In der Eucharistie empfangen wir ja nie nur irgendwie den Mensch gewordenen Jesus, sondern wir empfangen ihn mit seinem ganzen Geheimnis. Und das bedeutet, wir empfangen den, der zum Vater aufgefahren ist, der zur Rechten des Vaters sitzt und der uns, wenn wir ihn in der Eucharistie empfangen, was wir das letzte Mal gesagt haben, nicht ich verwandle die Nahrung in mich, sondern die Nahrung verwandelt mich in sich. Jesus vereinigt mich mehr mit sich und er ist der, der zum Vater aufgefahren ist. Das heißt, dass meine Seele im Empfang der Kommunion mit dem Jesus verbunden ist, der schon ganz beim Vater ist und dass es ein Moment ist, wo für mich persönlich Himmel und Erde eins geworden sind.
Das ist ein schöner, das ist nochmal ein schöner Hinweis. Vielleicht findet der Platz jetzt bei euch, die zugehört haben. Damit belassen wir es. Das ist ein, nein, ich wiederhole es nicht. Danke für dieses schöne Bild nochmal. Die Himmelfahrt kann total schnell missverstanden werden, aus vielen Gründen. Und doch steckt in ihr ein ganz tiefes Geheimnis, nämlich das Geheimnis, dass diese, wie es ihr Student gesagt hat, dass das Erlösungswerk Christi eben nicht ein einmaliges Ereignis, was vielleicht die Leute, die drumherum standen, betroffen hat, geblieben ist, sondern dass das Kreuz in die Ewigkeit eingegangen ist und damit alle Menschen betrifft. Und dass wir, so wie Sie es jetzt gesagt haben, einen Anteil haben und damit leben können. Vielen Dank, Frau Heeremann. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Tag. Ich gehe jetzt ins Bett. und ich freue mich ganz sehr auf das nächste Mal und bin wahnsinnig gespannt, wenn Sie dann erzählen, ich glaube, das müsste ja dann soweit sein.
Ich glaube, wir nehmen vorher nochmal auf.
Ah, das könnte sein. Okay, aber dann bin ich fiebere mit. Das ist wirklich super spannend.
Danke.
Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Allen, die zugehört haben, Gottes Segen. Vielen Dank für die vielen lieben Nachrichten, die gerade kommen. Und genau, natürlich die herzliche Bitte, nicht nur uns weiter zu empfehlen, so wie das gerade anscheinend gemacht wird, sondern wenn auch neue Hörerinnen und Hörer gerade dazukommen, ihr tut diesem Podcast einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr ihn auf der Streaming-Plattform, auf dem ihr ihn hört, bewertet und auch eine, nicht nur ein paar Sterne, sondern auch eine kurze, wirklich schriftliche Bewertung hinterlasst. Damit kann die Hörerschaft wachsen. Und wir kriegen natürlich Feedback von euch. Darum will ich euch noch bitten, von mir auf Wiederhören, bleibt gesegnet und behütet und bleibt natürlich wie immer im Gespräch. Und Frau Herrmann, Sie können auch noch.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss. Thank you.